Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen. Sie hören das BVN-Radio. Ausgabe April 2024.
Sie hören das BVN-Radio, das Audiomagazin des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen mit Christiane Ostermeier
und Jo Schrader.
In dieser Ausgabe Ihres BVN-Radios hören Sie unter anderem
Hinsehen, Ausstellung Zeitzeichen Zivilcourage, Hinhören, Hörfilmpreis verliehen, Hingehen, Grünkohlwanderung in der Region Hannover, Hinwerfen, zur Situation im Torwall.
Schön, wenn Sie dranbleiben bei Ihrem BVN-Radio. Und halten Sie gerne etwas zum Schreiben, zum Beispiel für Telefonnummern bereit.
Was habt ihr gewusst? Wieso habt ihr das zugelassen? Wie war es damals? Derlei Fragen mögen junge Leute ihren Großeltern zu den Verbrechen oder auch zum Alltag in den Jahren des Nationalsozialismus stellen. Und vielleicht auch, was hätten wir getan? Das Zeitzentrum Zivilcourage in Hannover wirft ein Schlaglicht auf Fragen, nicht nur aus vergangenen Zeiten und auf geschichtsträchtigen Boden. Neben dem Eingang des Rathauskontors steht noch ein Teil der historischen Stadtmauer. In das ehemalige Haus der Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule zu Hannover sind die Reste des Kort-Borgentrick-Turmes von etwa 1310 integriert. Direkt gegenüber steht das prächtige Rathaus der Landeshauptstadt Hannover von 1913. Es ist wahrlich ein historischer Ort, an dem das Zeitzentrum Zivilcourage einlädt, Fragen an die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft und auch an sich selbst zu stellen. Die Ausstellung ist, besonders mit einer Führung speziell für blinde und sehbehinderte Menschen, inklusiv erlebbar. Immerhin haben sich die Ausstellungsmacher Expertise auch bei blinden Menschen geholt. Die promovierte Historikerin Edel Sheridan Quanz führt durch die Ausstellung.
Um die Hannoversche Stadtgesellschaft in der Zeit des Nationalsozialismus zwischen den Jahren 1933 und 1945, um die Biografien von 46 Personen, die zu dieser Zeit in Hannover gelebt haben, aus ganz unterschiedlichen Teilen der Stadtgesellschaft, Menschen, die teilweise überzeugt waren von dem NS-Regime, Menschen, die verfolgt wurden aus verschiedenen Gründen, Menschen, die Widerstand geleistet haben, Menschen, die sich in einer Grauzone bewegt haben. Und es geht uns darum, konkret an den Personen aufzuzeigen, was genau sie gemacht haben und das für uns einzuordnen, bezogen auf ihre Möglichkeiten.
In Richtung auf die Fensterseite des Foyers sind 46 drehbare Würfel. Sie zeigen Gesichter und Texte zu den Persönlichkeiten, die beispielhaft stehen für die hannoversche Geschichte dieser wie der folgenden Jahre.
Dass man die 46 Menschen als Individuum erleben kann, was dann bei den Führungen für blinde oder sehbeeinträchtigte Besuchende umgesetzt wird, auf dialogischer Art. Wir haben auch einige physische Einbauten, die eine Annäherung haptisch ermöglichen. Es ist wenigstens eine Möglichkeit, sich eine Vorstellung von dem Erscheinungsbild einer Person zu machen.
Drei der lebensgroß als Fotografie dargestellten Gesichter sind als ertastbares Plexiglas-Relief so herausgearbeitet, dass sich auch blinde und stark sehbehinderte Menschen über ihre Fingerspitzen ein Bild machen können.
Es geht um Fragen der Identität, der Rolle im nationalsozialistischen Staat. Da haben wir versucht, auch Personen darzustellen, die eine ähnliche Bandbreite liefern wie die gesamten 46, damit auch das Erlebnis für blinde oder sehbeeinträchtigte Besuchende vergleichbar ist mit dem Erlebnis einer sehenden Person.
Die KuratorInnen der Ausstellung Zeitzeichen Zivilcourage haben von Anfang an einen inklusiven Ansatz verfolgt. Ziel, allen Menschen aus der Gesellschaft das Erlebnis der Ausstellung zu ermöglichen. So sind die Räume barrierefrei zugänglich und für sehsinneseingeschränkte Menschen gibt es spezielle dialogische Führungen, in denen die Historikerin die Texte und Bildelemente darstellt und beschreibt.
Was ans Herz geht, sind die einzelnen Lebensgeschichten und ihre konkrete Einbindung in das lokale Hannoversche. Es geht hier nicht darum, die komplette Ausstellung zu erfassen, egal ob man sieht oder nicht sieht, denn man bekommt als Besuchende hier eine Spurenkarte in die Hand. Diese Karte wird bei einer Führung für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen durch den dialogischen Aspekt ersetzt, dass man die Gruppe dann an eine Person heranführt, das haptische Porträt erstmal erkundet, Alter, Geschlecht, vielleicht Rolle. Und das Zeitzentrum ist so gedacht, dass man eine Person durch die Ausstellung begleitet, also eine historische Biografie. Und die lotst die Besucher und man findet für jede Person an 5 Stellen in dieser großen Chronik, die uns jetzt hier gerade umgibt, Biografiekarten, die eine blinde Person natürlich nicht finden und nicht lesen kann. Das wird dann ersetzt durch die Führung. Man kann aber tatsächlich mit Hilfe des Smartphones, das die meisten von uns mit sich führen, auch diesen Text sich selber vorlesen lassen, sobald man das gefunden hat.
Also nehmen wir uns eine der Karten aus 46 und folgen ihr.
Die eine ganz spannende Lebensgeschichte hat. Wenn wir das einfach ausprobieren mit dem haptischen Porträt, muss man sich natürlich erstmal im Gesicht ein bisschen orientieren und vielleicht die Nase finden als herausragenden Punkt. Und dann merkt man, dass es ein relativ zierliches Gesicht ist, umgeben von einer sehr festen und steifen Kleidung mit Kopfbedeckung. Und bisher, wenn ich das gemacht habe, kamen auch die nicht sehenden Teilnehmenden darauf, dass es eine weiblich lesbare Person sein könnte, die eine Form von Tracht oder Uniform trägt. Und das ist dann der Punkt bei einer dialogischen Führung für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen, wo wir entweder das mit den Handys ausprobieren, die Texte vorlesen zu lassen, oder ich als Vermittlerin dann die Texte vorlese und ins Gespräch komme mit den Personen.
Im Drehen des Würfels finden sich Seiten mit Textpassagen, Aussagen der gewählten Person. Hilde Schneider hat im Ghetto von Riga, in das sie aus Hannover deportiert wurde, eine Bibelstelle unterstrichen. Ihr gedachtet, es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte, es gut mit mir zu machen.
Das ist eine ganz starke, auch eine sehr charakteristische Aussage für Hilde Schneider selbst. Sie ist mit einer Bibel in das Ghetto Riga deportiert. Deportationen fanden in der NS-Zeit überwiegend von jüdischen Personen statt. Dann fragt man sich, was macht eine Frau mit einer Bibel, die ja ein christliches Dokument ist, in Ghetto Riga. Und wenn man sich das Bild anschauen oder sich erklären lassen kann, erfährt man, dass Hilde Schneider eine christliche Diakonisse war, beziehungsweise diese Ausbildung angefangen hat. Wenn man den Würfel weiterdreht, bekommt man einen Text, der in ihr Leben einführt. Die Christin Hilde Schneider beginnt am Henriettenstift, also hier in Hannover, eine Ausbildung als Diakonisse. Aufgrund ihrer jüdischen Herkunft muss sie 1939 das Ausbildungsverhältnis vorzeitig beenden. Und das ist letzten Endes die Krux in Hilde Schneiders Lebensgeschichte. Es geht um Sehen in ihrer Geschichte, aber im übertragenen Sinne. Es geht darum, wie Hilde Schneider sich selbst sieht. Sie ist als Christin aufgewachsen, sie ist getauft, sie möchte in einem christlichen Kontext arbeiten. Aber weil sie 3 jüdische Großeltern hat, wird sie von dem nationalsozialistischen Regime als Jüdin gesehen. Ganz unabhängig davon, wie sie sich empfindet, wie sie sich selber sieht. Und diese Spannung, die zieht sich dann durch die schweren Jahre ihres Lebens, nachdem sie deportiert wurde.
Wir können nun dem Leben der Hilde Schneider weiter durch die Ausstellung folgen, über die historische Wand zu symbolischen Gegenständen, die ihr Leben begreifbar machen. Doch wir bleiben noch an der Fensterfront der Würfel.
Wir haben einen schwarzen Hannoveraner, wir haben polnische Juden, die hier geboren sind, aber nicht als deutsch angesehen und abgeschoben werden nach Polen, wo sie nie gelebt haben, also wirklich sehr unterschiedliche Herkünfte. Man sieht auch anhand der Auswahl der Personen hier, dass Diversität in der Gesellschaft nichts Neues ist, dass es vor 80, 90, 100 Jahren in Hannover auch schon eine recht diverse Gesellschaft gab, die auch eher ihre eigenen Spannungen und Reibungen erlebte.
Folgen wir einmal dem Leben der Hilde Schneider.
Dann würde Hilde Schneiders Spurenkarte uns hier zu der Chronik führen.
Die Chronik an der Längswand zeigt unter der Überschrift Mein Erbe, Zeiträume wie deutsche Großmachtsträume 1890 bis 1913, Erster Weltkrieg 14 bis 18, von der Demokratie in die Diktatur 1933, über die nächsten Jahre bis zum Zusammenbruch des Nazifaschismus 1945 und dann bis 1990, Gegenwart, eine Chronik.
die das Ergebnis großer Kürzungsbemühungen ist.
Wir folgen der Spurenkarte, welche uns durch das Leben der gewählten Person leitet.
Vor diesen Texttafeln sind kleine Holzkästen angebaut, in denen sich einzelne Karten befinden. Und man erkennt die Personen auf den Karten anhand des Gesichtes, das man bei der Porträtwand gesehen hat. Und man kann hier eine Karte mit Hilde Schneiders Gesicht ziehen. Und es gibt 5 solche Karten für jede Person. Und auf den Karten wird dann relativ kurz über ihre Lebensgeschichte erzählt. Und diese 5 Karten zeigen dann Momente im Leben der Person auf, die entweder sehr prägend für die Person waren, Ereignisse, die das Leben verändert haben oder wo die Person auch eine Entscheidung vielleicht treffen musste. Denn es geht hier auch um das eigene Handeln von Menschen in der Gesellschaft und in der Geschichte und was dieses Handeln letzten Endes für uns alle ausmacht.
Die Texte sind auch sprachlich barrierevermindert. Vorne Deutsch, hinten auf Englisch.
Und das schafft jedes moderne Handy, auch diese kurzen Texte vorzulesen.
Doch die Fachfrau für Geschichte weiß, wie hilfreich es ist, historisch interessierte Leute zu führen, seien es kleine Gruppen, normalsichtige oder sehsinneseingeschränkte Menschen, wie auch in Schulklassenstärke.
Ich mache das sowohl mit sehenden als auch nicht sehenden Besuchenden. Ich knüpfe dann an wesentliche Punkte der Lebensgeschichte an und erzähle freier. Das ist auch für das Erlebnis miteinander tatsächlich schöner. Und man erfährt zum Beispiel auf der ersten Karte für Hilde Schneider, dass sie erst nach dem Tod ihrer Eltern überhaupt erfährt, dass sie für die Nazis als Jüdin gelten könnte. Sie ist in einem Haushalt aufgewachsen, wo das überhaupt keine Rolle gespielt hat. Und sie hat nie darüber nachgedacht. Und das hat für sie gravierende Folgen. Sie wird als Jüdin gekennzeichnet, indem der Eintrag auf ihre Meldekarte lutherisch durchgestrichen wird und Jüdin draufgeschrieben wird. Und alle jüdische Frauen müssen ab Januar 39 den Zwangsnamen Sarah führen. Und alle jüdischen Männer in der gleichen Lage müssen sich auch Israel zusätzlich nennen. Und das erfahren wir auf dieser ersten Karte. Und das bietet auch schon einen Anhaltspunkt für ein beginnendes Gespräch mit der geführten Gruppe, was diese Erfahrung auch mit dieser Person macht.
Die Spurenkarte führt uns dann zum Jahre 1941.
Auf der Karte erfährt man, dass sie vorher schon die Auswanderung ihres Bruders mitfinanziert hat und eigentlich selber über eine Auswanderung nachgedacht hat, dass sie in ihrer Heimat keine Zukunft haben wird. Es gelingt ihr aber nicht zu emigrieren. Sie verliert ihre Arbeit, sie verliert ihren sicheren Platz in der christlichen Gesellschaft, die ihr wichtig ist. Sie wird des Henriettenstifts verwiesen, sie darf das Haus nicht mehr betreten. Sie muss in Hannover eine Form von Zwangsarbeit leisten. Es gab eine Arbeitseinteilung für arbeitsfähige Juden und Jüdinnen. Und aus dieser Situation heraus wird sie mit 1000 anderen Jüdinnen und Juden von Hannover nach Riga deportiert in einer 3-tägigen Zugreise.
Im Kontext der historischen Tafel mag man für 1941 auch lesen, dass der Krieg um die Welt griff, überall in von Nazi-Deutschen beherrschten Gebieten Deportationen in die Todeslager begannen und deutsche Soldaten Straffreiheit für alles völkerrechtswidrige, brutale Massakrieren der sowjetischen Zivilbevölkerung zugesagt bekamen. In Hannover wurden über 1000 Juden in Judenhäusern zusammengeführt und dann nach Riga verbracht, so wie Hilde Schneider. Doch sie überlebte, wie durch Wunder, das Ghetto in Riga, verschiedene Arbeitslager wie das KZ Kaiserwald und erlebt 1945 tatsächlich ihre Befreiung.
Und kommt Juni 1945 nach einer Odyssee durch Europa in ihrer Heimatstadt Hannover wieder an. Und erlebt, dass hier niemand hören möchte, was sie erlebt hat. Sie ist von den 1001 Personen, die 41 deportiert wurden, eine von nur 69 Überlebenden. Und sie sagt selber, nach dem Krieg wollte man kein schlechtes Gewissen haben. Deshalb stieß ich auf taube Ohren und wurde stumm.
Diesen Unwillen der Nachkriegsdeutschen, sich zu ihrer Geschichte zu bekennen, erleben viele der wenigen überlebenden Verfolgten des Naziregimes, unterstreicht Historikerin Sheridan Quanz. Im Abschnitt der 50er Jahre erfährt man, was Hilde Schneider mit ihrem Leben anfängt.
Sie leidet zunächst gesundheitlich stark, denn sie hat gehungert, gefroren, Krankheiten erlitten im Ghetto und in den Lagern. Und sie schafft es trotzdem, in Göttingen evangelische Theologie zu studieren, zu ihrer selbst wahrgenommenen Identität zurückzukehren und ein Leben mit einem Fokus auf den christlichen Glauben für sich zu planen. Und wird Pastorin, das ist ja für die Zeit schon revolutionär, und geht nicht etwa in eine friedliche Gemeinde irgendwo, sondern beschließt, Seelsorgerin im Frauengefängnis zu werden.
Die Die Frau, die das Leid von Haft und Unfreiheit erlebt hat, widmet ihr Leben Frauen in Haft im Frauengefängnis Frankfurt-Preungesheim.
Und hat selber das Gefühl, und da zitiere ich sie wieder von der Karte, dass mein ganzer Lebensweg mich für diese Aufgabe vorbereitete.
Eine Aussage, die viele Besuchenden der Ausstellung überrascht, ergänzt die Historikerin. Die letzte Karte führt in die Gegenwart, 1990 bis heute.
Und da erfahren wir, dass Hilde Schneider bis 2008 gelebt hat und auf eigenem Wunsch in Hannover auf dem Schwesternfriedhof der Henriettenstiftung begraben wird. 2015 benennt die Stadt Hannover die Elkhardt-Allee in der Südstadt nach Hilde Schneider um. Und die Henriettenstiftung hat 2007 schon ein Pflege- und Therapiezentrum Hilde Schneider Haus benannt. Und der damalige Vorsteher der Stiftung, Pastor Dieter Zinser, begründet diese Umbenennung, und ich zitiere ihn jetzt: An dieses Kapitel unserer Geschichte wollten wir erinnern, als wir ein Haus nach Hilde Schneider benannten. Vor allem aber möchten wir Hilde Schneider als mutige und mutmachende Frau, als engagierte Christin und als einen in seiner Versöhnungsbereitschaft imponierenden Menschen würdigen.
Aus den 46 Menschen tritt auch der Sinto Johann Ruckeli Trollmann hervor, mit tastbaren Gesichtszügen.
Das Romaneswort Ruckeli hat wohl etwas mit Baum und Baumkrone zu tun. Eine Anspielung darauf, dass Ruckeli ein großgewachsener junger Mann war, mit einer wirklich beeindruckenden Haarpracht. Er hat sehr volle, schöne, dunkle Locken gehabt und lich somit einem großen, starken Baum.
Trollmann ist ein begnadeter Boxer, der mit seinem tänzelnden Kampfstil Jahrzehnte vor Muhammad Ali bereits seine Fans begeisterte, von den Nazis jedoch in seiner Art zu boxen als undeutsch diskreditiert wurde. Ihm wurde ein errungener Meistertitel aberkannt.
Wir haben in der Ausstellung eine Replik des posthum wieder zuerkannten Meistergürtels in der unteren Etage. Ist übrigens auch ein Objekt, das für blinde und sehende Menschen zugänglich ist, weil es frei steht und angefasst werden kann.
Als ein durchaus gewichtiges Stück Geschichte. Ab 1933 musste der beliebte Boxer und Kassenmagnet Johann Ruckeli Trollmann wegen seiner Herkunft als Zigeuner seine Profikarriere beenden, wurde dennoch später in die Wehrmacht eingezogen, dann 1942 als Sintomann wieder entlassen und später in der Wohnung seiner Mutter in Hannover durch die Gestapo verhaftet und schlimm misshandelt. Mutter und Schwester litten lebenslang an den Misshandlungen dieses Tages.
Und er wurde dann über das Polizeigefängnis in Hannover nach Neuengamme verfrachtet als KZ-Häftling. Er hatte nichts getan, außer Sinto zu sein.
Trollmann überlebt nicht. Doch es gibt zwei Versionen. Sein Name ist für 1943 als verstorben in Neuengamme aufgeführt.
Aber nach dem Krieg sagte ein Mithäftling, ebenfalls Sinto, aus, Ruckeli Trollmann sei an dem Tag nicht gestorben, sondern ein anderer junger Mann. Und Ruckeli hätte die Identität dieses anderen Mannes angenommen oder zugeschrieben bekommen und sei unter dem anderen Namen ins Außenlager Wittenberge gekommen und dort erschlagen worden. Und zwar hat ein Kapo, also ein Funktionshäftling in Wittenberge, Ruckeli Trollmann als die Berühmtheit, die er war, erkannt und ihn zu einem Boxkampf herausgefordert. Und Ruckeli Trollmann, obwohl er durch schwere Zwangsarbeit und schlechte Lebensbedingungen geschwächt war, hat diesen Kapo geschlagen im Kampf. Und der Kapo soll so wütend gewesen sein, dass er Ruckeli erschlagen hat nach dem Kampf.
Das dritte tastbare Gesicht aus 46 gehört einem Täter. Der in Tirol geborene Österreicher Hartmann Lauterbacher war Gauleiter von Hannover.
Er war schon als Junge sehr stark nationalistisch geprägt und hat lange, bevor die Nationalsozialisten überhaupt an die Macht kamen, eine Art nationalsozialistische Jugendgruppe gegründet, die später in der Hitlerjugend eingegliedert wurde. Er war ein glühender Verehrer Adolf Hitlers. Er hat eine Autobiografie geschrieben in den 80er Jahren, aus der wir hier auf seinem Porträtwürfel zitieren. Diese Autobiografie ist ein ziemlich erschreckender Text. Er ist immer noch in der NS-Ideologie verhaftet. Er findet es richtig, den Rassismus in den 80ern, ein Rassismus, der heute noch anhält, und dass er sich selbst überhaupt nicht kritisch betrachten konnte und seine Handlungen in der NS-Zeit.
Lauterbacher erlebte zwar einige Prozesse, wurde jedoch freigesprochen oder aber wegen Verjährung seiner Verbrechen nicht belangt, arbeitete ab 1950 für die Organisation Gehlen und bis 1963 für den BND. Danach beriet er diktatorische Regierungen, unter anderem von Ghana und in den 70ern den Sultan von Oman und starb reuelos 1988 am Chiemsee in Bayern. In der unteren Etage, alle Wege sind durch taktile Leitsysteme, auch für Blinde barrierefrei gehbar und ein taktiler Plan hilft beim Orientieren, geben Fotografien Einblicke in Hannovers Gesellschaft zur Zeit des Nationalsozialismus.
Und wir befinden uns in dem Modul Meine Nachbarn? Mit Fragezeichen, denn es geht uns darum, dass unsere Besuchende auch selber nachdenken. Wir liefern sachlich recherchierte Fakten. Die Meinung muss man selber bilden.
Die Bilder zeigen die Volksgemeinschaft der Nazis, aber auch die von ihr ausgeschlossenen Menschen.
Die entweder den rassistischen Anschauungen der Nationalsozialisten nicht entsprachen, die vom Glauben her, die widerständig waren, aber auch Menschen mit körperlichen und seelischen und geistigen Beeinträchtigungen und Behinderungen wurden aus dieser Gemeinschaft ausgeschlossen.
Ein Bild des hannoverschen Ballhofplatzes mit paradierenden Hitlerjungen zeigt dies exemplarisch. Die Nazis schafften sich buchstäblich Platz.
Der auch extra geschaffen wurde, um dieser Nazi-Volksgemeinschaft Raum zu bieten, denn dafür wurde ein Teil der Altstadt komplett abgerissen und der Platz neu geschaffen, Ende der 30er Jahre, mit Gebäuden, die die Hitlerjugend und das Bund Deutscher Mädel beherbergten und mit Raum für solche Aufmärsche, wie man das hier sieht.
Ein paar Schritte weiter ermöglichen Nischen inszenierte Einblicke und knüpfen mit teils tastbaren Gegenständen einen Bezug zu 13 der oben dargestellten Menschen. Eine Säule des Eingangs zum KZ in Stöcken, die Replik von Rukeli Trollmanns Meistergürtel in einem angedeuteten Boxring, aber auch
eine Inszenierung für einen Zwangsarbeiter aus Holland, der bei Continental Zwangsarbeit geleistet hat. Da sind auch Reifen der Firma Continental aufgestapelt, die man anfassen kann, sodass man über die Reifen vielleicht auch sich an das Thema herannähern kann, auch ohne die Inszenierung sehen zu können.
All diese Inszenierungen wie auch die Bilder werden speziell für blinde Menschen in der dialogischen Führung beschrieben und so dargestellt, dass die Menschen und ihr Leben uns als berührendes Erlebnis entgegentreten.
Bei Hilde Schneider ist ihre tatsächliche Bibel, die sie in Riga mit hatte, ausgestellt. Die kann man leider nicht anfassen. Da muss ich tatsächlich beschreiben. Aber ich trete gerne mit den Gruppen an eins dieser Kabinette heran und lasse sie auch mal selber tasten und frage sie, was sie denn spüren und was sie sich dazu denken. Und das finde ich ist eine schönere Art, als immer alles selber zu beschreiben, denn es gibt ja mehr als einen Sinn, mit dem man einen Raum oder Inhalte wahrnehmen kann. Und das ist ja für beide Seiten bereichernd.
Durch einen Durchgang der mittelalterlichen Stadtmauer, gerade so breit für einen Rollstuhl, gelangt man in einen nächsten Raum. Eine großformatige Darstellung der damaligen hannoverschen Adolf-Hitler-Straße, heute Bahnhofstraße, fesselt den Blick an die Wand. Je nach Blickwinkel zeigt sie die Szene aus den Jahren des Nationalsozialismus. Menschen, Straßenbahnen, Autos, Hakenkreuzfahnen. Und von heute. In der Technik der sogenannten Lentikulare, Wackelbilder, entsteht so ein eindrucksvolles Vexierbild, auch in den Köpfen.
Man kann auch sagen, die Spuren der Vergangenheit sind in der heutigen Stadt lesbar, wenn man eine Vorstellung davon hat, wer hier vorher gelebt hat, was den Personen geschehen ist oder was sie selber gemacht haben, welche Ereignisse an diesen Orten stattgefunden haben. Und die beiden Bilder sind so aufgebracht, dass man sie im Wechsel sehen kann, je nachdem, wie man vor dem Bild steht. Es entstehen auch Augenblicke, wo man überwiegend das Gefühl hat, man steht im Hier und Jetzt, aber es schimmern die Hakenkreuzbeflaggung, das ist eine Vorwahlsituation 36 gewesen, durch die modernen Fassaden hindurch, was ja schon auch eine beunruhigende Wirkung hat.
Ein paar Meter weiter ist der schematische Plan der hannoverschen Verkehrsbetriebe Östra mit seinen Haltestellen dargestellt, beschriftet in Pyramidenschrift wie Brei, mit einer Buchse für bereitliegende Kopfhörer.
Auf jeder Spurenkarte ist eine Östra-Station drauf und für Johann Ruckeli Trollmann zum Beispiel wäre das der Waterloo.
Waterloo.
Dichtem Verkehr umgeben und kaum genutzt. Der Waterloo-Platz liegt gegenüber der Altstadt auf der anderen Seite der Leine. In den 1820er Jahren wurde auf dem Platz die Waterloo-Säule errichtet, zur Erinnerung an den Sieg gegen Napoleon bei Waterloo. Militärisch wurde er auch genutzt, als Exerzierplatz für die umliegenden Kasernen. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat der Stadtplaner Rudolf Hillebrecht den Platz entmilitarisiert, wie er es nannte. Im Sinne der verkehrsgerechten Stadt wurde der Waterloo-Platz ein Knotenpunkt in einem geschwungenen Straßennetz.
In der Nähe des Waterloo-Platzes liegt das Polizeipräsidium in der Hardenbergstraße. In den 1930er Jahren war hier die sogenannte Zigeunerzentrale untergebracht. Schon im Kaiserreich hatte die Kriminalpolizei begonnen, die Sinti und Roma im Land zu überwachen. Die Nationalsozialisten weiteten diese Überwachung aus, entsprechend der nun geltenden Rassenideologie. Sinti und Roma wurden auf ihre angeblich rassischen Merkmale hin erfasst, teilweise zwangssterilisiert, deportiert und ermordet. Heinrich Harms und Karl Schröder waren Polizeibeamte in der Zigeunerzentrale. Sie setzten die Rassenpolitik brutal durch. Sie verkörperten in Hannover die Anfänge des Völkermords an den Sinti und Roma. Der bekannte Boxer Johann Trollmann, genannt Ruckeli, wurde im Juli 1942 in seinem Elternhaus im Tiefental, dem heutigen Johann-Trollmann-Weg, verhaftet und im Polizeipräsidium verhört und misshandelt. Als sich seine Brüder in der Hardenbergstraße nach seinem Verbleib erkundigten, erkannten sie das Gesicht des misshandelten Sportlers kaum wieder.
Leblos, zusammengesunken, von zwei Uniformierten gestützt, das Gesicht zerschlagen, überall Beulen, verquollen, blutunterlaufene Augen, eingeschlagene Zähne.
Gegenüber sind bebilderte Kisten, die herausziehbar sind. Eine zeigt Elemente, die Kenner hannoverscher Orte dem Ballhofplatz zuordnen.
Man bekommt über diese historischen Bilder einen Eindruck in die Umbaumaßnahmen der Nationalsozialisten an dieser Stelle, dass Menschen aus ihren Häusern ausziehen mussten, dass Abrisse stattfanden, während Menschen hier noch Geschäfte führten oder ihre Wohnungen gerade ausräumten, Neubauten entstanden. Und wenn man sich durch die 6 Bilder durcharbeitet, endet man mit einer sehr nüchternen nationalsozialistischen Stadtlandschaft, die eine Fantasieversion von deutscher historischer Architektur darstellt.
Weitere Kästen deuten auf die Uni, das Anzeigerhochhaus oder auch Mendini-Palast.
Das ist dann ein durchgehendes Prinzip hier im Zeitzentrum, dass man sich die Erkenntnisse selber zusammentragen soll. Man muss sich für ein oder mehrere Personen entscheiden, deren Spuren man hier folgt. Diese Spuren finden, das, was man erfährt, für sich im Kopf zusammenbringen oder im Gespräch mit anderen Besuchenden oder im Workshop. Und genau dieses Prinzip setzen wir auch in diesen Ortsboxen, so nennen wir sie, um, dass man hier keine fertigen Antworten findet, sondern Möglichkeiten. Das ist schon ein relativ aufwendiger Zugang, aber einer, der unserer Erfahrung nach sehr viele Menschen anspricht.
Um die Ecke, Regale mit Büchern, Tischen, fest installierte Computer, eine kühle Arbeitsatmosphäre. Die Geschichtswissenschaftlerin lächelt und meint:
Sehr viel Stillarbeit findet in unseren Workshops nicht statt. Da wird munter diskutiert, teilweise sehr intensiv debattiert, gerade von den SchülerInnen, wenn es ihnen darum geht, die Position ihrer Biografie, die sie begleitet haben, zu diskutieren. Das ist tatsächlich ein Raum, der jetzt nüchtern und kühl wirkt, hat so ein bisschen Schwimmbadatmosphäre durch das Türkis und die harten Oberflächen, auch vom Klang her. Das ist aber, wenn eine Gruppe hier arbeitet, doch recht wuselig und lebendig.
Und so betont Sheridan Quanz, die Besuchenden seien meist von der Ausstellung im Zeitzentrum Zivilcourage überrascht.
Gerade SchülerInnen kommen zu uns mit der Erwartung, oh, es geht um das Dritte Reich, es geht um den Holocaust, das wird irgendwie sehr deprimierend sein, wir kriegen da vielleicht auch Schreckliches zu sehen. Aber es ist ein Prinzip, dass man in der historisch-politischen Bildung Menschen nicht überwältigt, sie auch nicht schockiert, sodass sie über die starke Emotionalisierung den Verstand gar nicht mehr einschalten können, sondern wir sind bemüht, die Menschen zum einen behutsam an die doch sehr grausame Geschichte heranzuführen. Und dieser biografische Ansatz und die starke lokale Verortung bringen für fast alle Besuchende einen absoluten Aha-Effekt. Jugendliche sagen, oh, die Geschichte ist hier passiert. Denn viele Menschen haben das Gefühl, ja, die große Politik, die findet in Berlin statt. Die großen Entscheidungen, die werden von anderen Menschen getroffen. Ich bin ja klein, ich bin unwichtig, ich lebe auch noch in Hannover in der Provinz, hier ist ja nichts. Und dann stellt man anhand unserer 46 Biografien oder einer Auswahl davon fest, erstens berührt die Geschichte das Leben aller Menschen in jeder Ecke des Landes. Zweitens sind die Aktionen und Handlungen von jedem Einzelnen auch wichtig und können Sachen verändern. Ob sie im Kleinen oder im Großen verändern, ist letzten Endes unerheblich. Und dieses Lokale hilft vielen, diesen Ort Hannover, also ihre eigene Stadt, auch anders zu sehen. Sie laufen mit einem anderen Gefühl durch die Straßen, wenn sie wissen, auf dieser Schule ist das zurückgekehrte Kindertransportkind Ursula Blankenburg zur Schule gegangen. Hier hat Henk Kabat aus Holland Zwangsarbeit geleistet. Zum Beispiel, wo die Wasserstadt in Limmer entsteht, direkt daneben befand sich ein Frauen-KZ, in dem widerständige Frauen inhaftiert waren. Das macht etwas mit den Menschen. Sie haben das selber erfahren, sie haben es selber für sich herausgefunden und so nehmen sie nachhaltig manchmal kleine Erkenntnisse mit, aber auch kleine Erkenntnisse, die sehr wichtig sein können.
Die Führungen durch die Ausstellung dauern in der Regel 1,5 Stunden, was ausreiche, beschreibt Historikerin Sheridan Quanz ihre Erfahrung. Der Erfolg dieses Herangehens an die Geschichte gibt ihr recht.
Und es kommen tatsächlich etliche Menschen auch mehrfach hierher. Und wahrscheinlich gibt es ja auch keine Obergrenze, weil man ja jedes Mal auch mit anderen Augen oder mit einem Gefühl an eine Geschichte herangeht.
Das Zeitzentrum Zivilcourage in Hannover gibt Einblicke in die Stadtgeschichte, wie Gesellschaft Hannovers in der Zeit des Nationalsozialismus. Es liegt am Theodor-Lessing-Platz 1a gegenüber dem neuen Rathaus der Landeshauptstadt. Geöffnet ist es bei freiem Eintritt freitags von 14 bis 18 Uhr und meist samstags von 11 bis 17 Uhr. Öffentliche Führungen finden immer am letzten Freitag des Monats, 16 bis 18 Uhr, statt. Führungen für Gruppen bitte nach Anmeldung unter E-Mail das-z@hannover-stadt.de. Mehr Infos finden Sie auch im Internet auf der Seite www.hannover.de. Im Suchfeld geben Sie Zeitzentrum ein und gelangen so zu den entsprechenden Seiten. Im Anschluss an eine Führung durch die Ausstellung Zeitzeichen Zivilcourage in Hannover sprachen Mitglieder des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen BVN über ihre Eindrücke. Tenor: absolut positiv. Geschäftsführer Gerd Schwesig lobt die gute Präsentation, auch durch die Historikerin Edel Sheridan Quanz. Man kennt sich gut.
Ja, man ist natürlich nach 2 Stunden überwältigt von der Geschichte, aber auch beeindruckt, wie gut die EDL es eben auch schafft, uns das alles hier zu erschließen, neben den technischen Hilfen, die es gibt und der Barrierefreiheit, Dinge anzufassen, geleitet, geführt zu werden. Hat mir besonders gut gefallen, dass eine Fachfrau da gewesen ist, die so viel dazu erzählen konnte, was wir hier haben.
Gerade der lokale Aspekt wirke.
Dass es eben mir viel näher ist. Es ist nicht mehr so abstrakt, es ist nicht mehr irgendjemand, der vielleicht als prominent galt oder jemand, der für etwas Besonderes steht. Die 46 Menschen, an deren Beispielen das hier gezeigt wird, zu der Zeit, die Verfolgung, das macht es so nah. Ich lebe in dieser Stadt, ich kenne diese Stadt, ich kenne diese Orte, an denen diese Menschen leben wollten. Und auf einmal wird spürbar, das waren Nachbarn, das waren Leute, die für die Stadt auch was getan haben. Und mich berührt das persönlich mehr, als wenn das jetzt aus der Politik, aus der prominenten Welt oder aus Berlin etwas wäre. Das ist natürlich sehr viel näher an dem Hannoveraner dran, der hier die Menschen als Nachbarn fühlt.
Dabei unterstreicht Schwesig, der mit dem Team der Ausstellungsmacher in engem Kontakt steht, wie gut gerade auch der inklusive Ansatz im Zeitzentrum Zivilcourage gelungen ist.
Blinden Menschen, werde ich sagen, blinden Menschen aus dieser Stadt, aber auch aus ganz Deutschland, dass man das Zeitzentrum als Mensch, der nicht sehen kann, besuchen kann, weil es Informationen hat, weil es Unterstützung hat und man eben diesen Ort erfahren kann. Ich würde es weiterempfehlen.
Gerd Schwesig und Mitglieder des BVN werden auch künftig ihre Expertise in die Zusammenarbeit mit dem Zeitzentrum geben, im Sinne eines barrierefreien Blickes auf die Stadtgeschichte Hannovers und Zivilcourage im Fokus.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
And the winner is wie es immer so schön heißt. Zum 22. Mal wurde Mitte März der Hörfilmpreis verliehen. Bei einer großen Gala des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes DBSV in Berlin würdigte die Jury die Filme Roter Himmel, Ariel, die Meerjungfrau, Deutsches Haus, Wo ist Anne Frank, Unsere Meere, Unbekannte Ostsee und Jakob der Lügner. Der Publikumspreis ging an Sörensen fängt Feuer. Mit dem Hörfilmpreis der Adele zeichnet die Jury Filme aus, deren Audiodeskription besonders gelungen erscheint und somit blinden Menschen einen echten Filmgenuss schenkt. Durch Beschreiben dessen, was Normalsichtige sehen und eingesprochen in den Dialogpausen, ist blinden Menschen so ein ganzheitlicher Filmgenuss möglich. Ihr BVN-Radio hat einmal bei der Vorsitzenden der Jury nachgefragt, was einen guten Hörfilm ausmacht und warum er so wichtig ist. Jette Förster, selbst blind, ist die pädagogische Leiterin der Prosenis-Wohneinrichtung Haus im Sinnesgarten in Hannover. Die frühere EUTB-Beraterin des Blinden- und Sehbehindertenverbandes und Präsidiumsmitglied des DBSV hat den Hörfilm schätzen gelernt.
Ja, so ganz grundsätzlich bin ich so richtig aufmerksam auf das Thema Audiodeskription geworden in der Phase meiner Erblindung. Und in dem Moment, wo das gezeigte Bild mir nicht mehr zugänglich wurde, wurde Audiodeskription für mich richtig präsent. Und wenn ich immer gefragt werde, Frau Förster, warum gucken Sie eigentlich Filme, Sie sehen das doch gar nicht, dann sage ich doch, der Film hat für mich nochmal eine Ebene, eine Dimension, die das Wort, was zum Beispiel im Hörspiel und im Hörbuch uns bereitgestellt wird, für mich nicht hat. Und deshalb ist der Film für mich schon etwas super Wichtiges. Und in Kombination und in Ergänzung mit der Audiodeskription wird mir das gezeigte Bild jetzt zugänglich gemacht.
Der Hörfilm bereichert ihr Leben, erklärt die studierte Sozialarbeiterin mit Schwerpunkt psychosoziale und rechtliche Beratung. Und so sagt sie sich bisweilen:
Ich brauche heute noch mal eine Portion Audiodeskription in meiner ganz persönlichen bilderarmen Welt. Denn ich lebe ja aufgrund des Nichtsehens. Ja, durchaus entsteht in meinem Kopf natürlich was und der produziert auch Bilder, aber halt viel, viel weniger als das funktionierende sehende Auge produziert. Und dann sage ich abends, ich brauche jetzt nochmal Audiodeskription, ich brauche auf dichtem Raum viele, viele Eindrücke in meinem Kopf, die Bildern ähnlich kommen. Das würde eben nicht funktionieren, wenn der Film nicht die Audiodeskriptionsspur hätte.
Und gerade um blinden Menschen noch mehr und besseren Zugang zu gut gemachten Hörfilmen zu geben, sei es schön, den Hörfilmpreis zu verleihen, während einer Gala mit Glanz und Gloria sowie viel Prominenz, wie dem Ex-Bundespräsidenten Horst Köhler.
Das gibt's, weil wir und all die, die tätig sind in diesem Rahmen, sich irgendwann gesagt haben, die Audiodeskription, das ist was, das wollen wir und das wollen wir entwickeln und das muss weitergehen. Wir wollen Qualität entwickeln, wir wollen Quote haben und wir wollen viel Ausstrahlung haben. Und Audiodeskription ist das Mittel zur Barrierefreiheit des Films, aber nicht eben nur in diesem Bereich. Audiodeskription ist das beschreibende Element, was den blinden Menschen mit der sehenden Welt verbinden kann. Und wir wollen Aufmerksamkeit schaffen. Dieses Jahr war es so wunderbar, aber schön nochmal durch Horst Köhler zu hören. Der Deutsche Hörfilmpreis verschafft Aufmerksamkeit.
Diese Aufmerksamkeit der Gesellschaft ist für blinde Menschen ein wichtiger Aspekt der Barrierefreiheit, auch bei Film und Fernsehen.
Wir möchten auch Sendeanstalten motivieren, immer noch mehr Audiodeskription entstehen zu lassen. Wir wollen politisch, wir wollen gesetzgeberisch Aufmerksamkeit schaffen. Durch die Verleihung des Deutschen Hörfilmpreises, wo dann viel Politik, viel Gesetzgebung, Entscheidungsgewalt mit eingeladen wird, haben wir es schon geschafft, dass die Filmförderung vor vielen Jahren, das Filmfördergesetz, dahingehend entwickelt wurde, dass wenn jemand in Deutschland eine Filmförderung bekommt für seinen Film, dann kriegt er die nur, wenn er im Anschluss den Film auch barrierefrei zugänglich macht, das heißt auch die Audiodeskription mit produziert wird.
Die Vorsitzende der Hörfilmpreisjury hat eine klare Vorstellung, was eine gute Audiodeskription in einem Hörfilm ausmacht.
Wirklich gelungen ist die Audiodeskription dann, wenn sich das Beschriebene über das Handlungsrelevante hinaus so erstreckt, dass ich das Gefühl habe, es ist kunterbunt und viel. Die Bilder, die durch die Audiodeskription in meinem Kopf entstehen, diese Bilder bleiben.
Die Vorsitzende der Jury zur Verleihung des Hörfilmpreises Adele 2024, Jette Förster.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Treffen, Lebenshilfe geben, klönen, schnacken, gesellig sein, sich auch mal sportlich verausgaben oder schlicht miteinander Spaß haben. All dies geht mit dem Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen BVN. Also fragen wir einmal nach. Was machen Sie eigentlich da draußen in den 7 niedersächsischen Regionen des BVN? Heute bringt Ihnen Ihr BVN-Radio einmal das Geschehen in der Region Leine-Weser näher. An einem wunderschönen Vorfrühlingstag trafen sich etwa 40 Leutchen, blind, sehbehindert und normalsichtige Begleitpersonen sowie 4 Helfende aus der Gruppe Hannover an der Geschäftsstelle der Region Leine-Weser im Stadtteil Kirchrode, der Landeshauptstadt Niedersachsens. Man wollte sich von dort mit einer zünftigen Wanderung vom Winterhalbjahr verabschieden, hin zur Hahnenburg, einem Ausflugslokal in Bemerode. Dort lockte ein deftiges Grünkohlessen, denn Wandern macht hungrig und Grünkohl mit Brägenwurst steigt bei Rippen, wie man im Norden sagt. Natürlich gab's auch was Gutes auf den Weg. Für die Rast. Der Tross zog immerhin mit Proviant los, freute sich Gerda Mittag, Vorsitzende der Gruppe Hannover in der Region Leine-Weser.
Mir hat das sehr gut gefallen. Wir sind mit dem Bollerwagen losgefahren und es wurde mächtig unterwegs während der Pausen gegessen, Wurst und Käse und Schnäpschen getrunken und Glühwein.
Natürlich gab's auch Kaffee und Kinderpunsch. Und so wurde der Weg ganz gemütlich, während der gut 4,5 Kilometer durch Hermann-Löns-Park und Eilenriede. Katrin Mangelsdorf-Lüdecke.
Schöne Grüße von der Grünkohlwanderung. Wir sind jetzt gerade bei der dritten Pause.
Hoch die Tassen, wobei man Vorsicht walten ließ. Das letzte Stück ging längs der Bemeroder Straße und es fehlt keiner aus dem Rahmen oder in die bisweilen im Stadtwald Eilenriede nächst der Wege stehenden Gewässer. Man passte vielmehr gut aufeinander auf. Die Normalsichtigen warnten ihre Mitwanderer stets fürsorglich, weiß Ralf Mittag.
Es gab ein Motto auf dieser Wanderung, Fahrrad von vorn. Insofern haben wir keine Grünkohlwanderung gemacht, sondern eine Fahrrad von vorn Wanderung.
Und BVN-Vorstandsmitglied Katrin Mangelsdorf-Lüdecke ergänzt.
Alle waren gut gelaunt.
Dann, nach überschaubarem Einsatz der Füße, war das Ziel, die alte Hahnenburg, erreicht. Diana Dechant, Arbeitsassistent der Sozialberaterin der Region Leine-Weser, Jessica Meyer, hatte erstmals an einer Grünkohlwanderung teilgenommen und zusammen mit Gerda Mittag einiges an Organisation vollbracht.
Für die Rasselbande, wir haben trotzdem alle zusammenhalten können, tatsächlich. Alle sind gut angekommen, fast zeitgleich.
Und so nahm man denn an schön gedeckten Tischen im Wintergarten des Lokales Alte Hahnenburg Platz.
Die ersten Getränke werden verteilt. Gleich geht's mit Grünkohl weiter.
Ich hatte noch gar nicht bestellt. Hätte gern.
Eben, Grünkohl, lieber Andreas Mangelsdorf, wie die meisten, doch nicht alle. Man konnte ja schließlich frei wählen, so wie Regina Thalwitzer.
Geschnetzeltes mit frischen Pilzen und Rösttaler.
Während die Getränke kamen, in Vorfreude auf kerniges Essen, fand sich die Vorsitzende der Gruppe Hannover, Gerda Mittag, zu einem erstaunlichen Geständnis bereit.
Also das war meine allererste Grünkohlwanderung, die ich persönlich mitgemacht habe, obwohl ich schon 50 Jahre im Blindenverein bin.
Auch für Regina Thalwitzer war es das erste Mal. Und beglückend.
Sehr gut, ich bin begeistert. Es war ein erfolgreicher Tag für mich. Ich laufe sehr gerne und bin in der Natur gern unterwegs.
Und wie kam sie dazu? So wie viele Mitglieder. Info und Ansprache durch die Gruppe Hannover in der Region Leine-Weser im BVN.
Ja, durch unseren offenen Gesprächskreis und das Infotelefon, das ich per Mail bekomme. Dann hatte ich mich entschieden, weil ich ja eine nette Begleitung hatte, den ehrenamtlichen Herrn Richter, der ja bekannt ist im BVN. Wir treffen uns auch so zweimal in der Woche zum Spazierengehen und mal ein Käffchen trinken.
Perfekt.
Und das passte alles.
Jessica Meyer, die Sozialberaterin der Region Leine-Weser, fand darüber hinaus sehr lobende Worte für das Lokal.
Das Essen hier im Lokal war super, super gut. Also das war wirklich 1A heute hier.
Wobei auch Mitorganisatorin Diana Dechant Anteil am guten Ablauf dort hatte.
Ich habe die Essen alle durchgesagt, bin ich eben nochmal rumgegangen. Jeder hatte Essen.
Das Organisationstalent der Gruppenleitenden trug Früchte im zufriedenen Ausdruck der Teilnehmenden.
Also ich habe mich so ein bisschen orientiert, was letztes Jahr eingekauft worden ist und habe versucht, das eben auch so zu machen. Und mein Gefühl war, die Leute fanden es toll, die waren zufrieden. Mir hat es persönlich richtig viel Spaß gemacht. Ich bin nächstes Jahr auf jeden Fall wieder dabei, wenn Sie mich wollen.
Sicher glaubt man den Aussagen von Meyer und Thalwitzer.
Ja, es war, glaube ich, rundum eine gelungene Veranstaltung, würde ich sagen.
Und es war ein richtig schöner Nachmittag und Abend.
Für die Rückfahrt in die Stadt hätte das Fähnlein noch etwas Glühwein gehabt. Naja, mittlerweile eher Lauwein. Mangelsdorf-Lüdecke.
Na, den Glühwein müssen wir wahrscheinlich leider wegschütten.
Da die ganze Gruppe von der Hahnenburg gegen 21 Uhr mit der Straßenbahn Richtung Bahnhof fuhr, blieb vom großzügig gekauften Proviant noch einiges über.
Das andere kann weiterverwendet werden, ne?
Genau.
Vielleicht zur Mitgliederversammlung der Region Leine-Weser im April. Und schon jetzt freuen sich alle auf das große Sommerfest der Region Leine-Weser am 15. Juni. Katrin Mangelsdorf-Lüdecke, Vorfreude voll.
Kommt zahlreich dazu und hört unsere Infotelefone ab. Da sind alle aktuellen Informationen vertreten. Und ich bin wieder dabei.
Die Gruppe Hannover in der Region Leine-Weser im BVN feierte das Leben mit einer Grünkohlwanderung im Vorfrühling. Denn eine gute Gemeinschaft hilft nicht nur im Alltag, sondern bringt auch Spaß und Vergnügen.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Das wird die Supersause in Schwaben. Ist sich Petra Christine Wohnitz sicher. Sie leitet die Öffentlichkeitsarbeit des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen.
Wir vom BVN freuen uns schon sehr auf das Louis-Braille-Festival im Mai. Dieses Mal findet es in Stuttgart statt und wir sind schon ganz gespannt, wie es so wird. Es gibt auf jeden Fall ein reichhaltiges, ganz buntes Programm, Workshops, aber auch Konzerte. Ja, alle möglichen Aktivitäten.
Blinde, Sehbehinderte und Normalsichtige feiern sich und das Louis-Braille-Festival in der Metropole des Ländles. Los geht's am Freitag ab 15 Uhr auf der Außenbühne mit Musik des Singer-Songwriters Philipp Peusel, während nachmittags innen Rufus Beck zur Lesung lädt. Bummel durch Europa heißt die Tour der Literatur. Dazu natürlich jede Menge Aktion, von Blindenfußball, Blindentennis oder Escape Room, über Gaming-Zone, Hörfilmkino, Klettern, Selbstverteidigung, Schießen, Tandemfahren, Tanzen bis Workshops, Yoga und Zumba im Sitzen. Der Abend in der historischen Reithalle startet mit Comedy. Es wird schwäbisch, bevor der Mitzing-Abend alle auf eine Welle bringt. Freitag bis Samstag nächtens ist dann Disco. Am Samstag öffnet der Markt der Begegnungen für das Publikum. Die Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe präsentiert sich mit ihren Landesverbänden. Das wird bunt.
Wir werden mit einem Stand vertreten sein und wir haben auch eine große Besonderheit im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben ein begehbares Auge und dort können die Interessierten hineintreten und ein Auge von innen erleben. Wir sind auch schon selber ganz gespannt, wie es so wird mit diesem Organmodell und freuen uns auf ganz viele Begegnungen mit den Menschen vor Ort und hoffen auf eine schöne Zeit in Stuttgart.
Abends ist die große Festivalshow mit Musik, Ratespielen und Talks sowie vielen Überraschungen für das Publikum. Am Sonntag folgt ein ökumenischer Gottesdienst sowie zum guten Schluss ein großartiger Gig der genialen Musikkabarettisten Plückhahn und Vogel. Das Louis-Braille-Festival vom 3. bis zum 5. Mai in Stuttgart. noch nicht angemeldet? Mehr Infos gibt's beim BVN oder auch im Internet unter www.dbsv.org/louis-brei-festival-2024.html.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Das Runde, ein rasselnder Ball, etwa so groß wie ein Fußball, muss ins Eckige, etwa so groß wie ein Handballtor. 16x7 Meter misst das Feld, auf dem sich je drei Leute gegenüberstehen oder auch auf je drei 1x2 Meter festgeklebten Teppichmatten liegen, um das hinter ihnen liegende Tor zu verteidigen. Einer aus der jeweils angreifenden Mannschaft wirft den Ball, sodass er auf das gegnerische Tor zurollt. Dabei muss der Ball unter drei Leinen durch, die über das Spielfeld gespannt sind, 40 Zentimeter hoch, mit Glöckchen versehen. Berührt der Ball die Leine, klingen sie. Der angreifende Spieler muss das Feld für einen Strafwurf der gegnerischen Mannschaft verlassen. Das Spiel geht 2x5 Minuten und bedeutet volle Konzentration, denn die Mannschaften spielen nach Gehör. Die Spielenden sind unter der Augenbinde. Torball ist ein Sport für blinde oder sehbehinderte Menschen. Jüngst gab es ein Freundschaftsturnier in Hannover. Gastgeber war mit zwei Mannschaften die Behindertensportgemeinschaft Langenhagen. Die Gäste kamen aus Berlin, Frankfurt, Magdeburg und Hamburg. Spielort war die Sporthalle des Landesbildungszentrums für Blinde in Hannover, LBZB. Um es vorweg zu sagen, Turniersieger wurde Frankfurt unter Liederbach vor Langenhagen 1, Magdeburg, St. Pauli und Berlin-Borgsdorf. Den Abschluss bildete die Mannschaft Langenhagen 2. Am Rande des Turniers sprach der Vorsitzende der BSG Langenhagen, Martin Beck, mit ihrem BVN-Radio über die Lage eines Sportes, der die besten Tage vielleicht schon hinter sich hat.
Das lässt deutlich nach. Wir haben zum Beispiel in der zweiten Bundesliga zurzeit nur noch drei Mannschaften, die aktiv in der zweiten Bundesliga spielen. Geplant waren wir in drei Ligen, die gab es auch ursprünglich, aber leider nicht mehr genügend Mannschaften.
Woran liegt das denn? Ich meine, ich sehe ja hier nicht etwa ältere Leute, sondern das sind ja verhältnismäßig junge Leute.
Aber eben zu wenig, um die entsprechende Anzahl der Mannschaften zu bilden und dann auch der Zeitfaktor. Die Spieler müssen zu dem bestimmten Termin Zeit haben, spielen zu können. Und, das ist auch sehr aufwendig, sie müssen klassifiziert sein. Ich habe im Moment das Problem für einen Spieler, der seine Lizenz verlängern muss, dass ich den nächsten Termin für einen Augenarzt Mitte März habe. Das ist einfach zu lange.
Wie viele Mannschaften überhaupt so gibt es denn im Moment in Deutschland noch?
Wenn es 20 sind, sind es viel.
Könnte man denn helfen? Torball ist ja eigentlich ein toller Sport.
Ja, wir haben auf der einen Seite hier in Hannover vor Corona jedes Jahr eine deutsche Meisterschaft für Schülermannschaften durchgeführt. Dieses ist zurzeit nicht wieder möglich gewesen, weil eben auch die Teilnehmer verloren gegangen sind. Sprich, die Schulen sind im Moment nicht in der Lage, die Mannschaften zu stellen, mit denen wir dann hier auch die Meisterschaft hätten ausführen können. Das war eine gute Gelegenheit für junge Spielerinnen und Spieler, Torball kennenzulernen, Torball zu lernen, von erfahrenen Schiedsrichtern betreut und begleitet zu werden, das Spiel erklärt zu bekommen. Das ist eben leider Gottes wegen Corona unter den Tisch gefallen und nicht wiederbelebt.
Was könnte man tun?
Ich bin noch am Kämpfen, wie das Ganze weitergehen kann, wie das weitergehen soll. Ich selber habe im Moment verletzungsbedingt auch große Probleme, mich zu sehr aktiv einzubringen. Ich will es versuchen, im nächsten Jahr wieder auf die Beine zu stellen. Mal schauen, was läuft.
Einem oder anderen fällt vielleicht ein, ja, es gibt Goalball, das ist ja international noch viel bekannter. Kleiner Unterschied zu Torball?
Ein anderer Ball, das heißt ein großer, schwerer Ball. Das Spielfeld ist ein klein wenig anders in den Maßen. Ich muss allerdings auch sagen, Torball ist das ältere Spiel weltweit gesehen. Und Torball ist ein sehr schnelles Spiel, ein angenehmes Spiel, gerade für Kinder und Jugendliche. Aus meiner Sicht heraus das Angenehmere.
Der Ball hat ja so ungefähr Handballausmaße, rasselt aber auch.
Ja, natürlich. Er muss hörbar sein, sonst sind die Spieler ganz einfach nicht in der Lage zu reagieren, wenn der Ball auf sie zukommt.
Ich habe ja von dem Sportwart des BVN, Herrn Noltemeier, sein 2000. Torballspiel reportiert. Da gibt's ja unheimlich alte Recken. Wenn man denn junge Leute gewonnen hat, halten die sich denn dabei oder bröckelt das da auch weg?
Wir haben hier einen Trainer im Moment bei uns, der als Junge selber gespielt hat, lange Jahre auch als Erwachsener gespielt hat, der vor 2 Jahren dann aber sagte, nee, jetzt ist gut mit Spielen, so helfen. Ja, aber nicht mehr selber spielen. Andere halten aber durch oder aber sie verziehen. Wir haben immer die Situation, dass Spieler dann an Orte kommen, wo sie Arbeit finden, aber wo kein Torball gespielt wird. Und dann sind sie natürlich abgehängt von dem Gesamtbetrieb und es ist schwer, da wieder reinzukommen. Weite Wege, Anfahrtzeiten, dazu muss man erstmal bereit und in der Lage sein.
Solche Städte wie Hamburg, da finden sich natürlich für Blindenfußball tolle Mannschaften. St. Pauli ist ein klasse Verein, weiß jeder. Torball können die auch. Und Hannover hat ja aber dieses LBZB. Da müsste doch eigentlich schon allein deswegen was machbar sein.
Wir haben hier im Moment in unserer ersten Mannschaft zumindest 3 Spieler, die im LBZB sind oder waren, die wir hier zugewinnen konnten. Sie sind gekommen zu Beginn über die Förderschule Seen, die Franz-Mersi-Schule in Hannover, haben dann ihren Weg weiter über das LBZB genommen. Die BSG Langenhagen hat eine Kooperation mit der Franz-Mersi-Schule seit Jahren und da sind dann schon ganz, ganz junge Menschen, die Torball kennenlernen und Torball lieben lernen. Wir haben im Moment eine Schülerin, die traurig ist, dass die Arbeitsgemeinschaft zurzeit nicht stattfindet, die aber hier ist und hilft als Torrichter. Und das finde ich schon mal beeindruckend.
Was ich natürlich vermisse, ist Stuttgart. Da wissen wir, die sind ja auch beim Blindenfußball ganz weit vorne. Ich vermisse Mannschaften aus Ostdeutschland. Ich hätte jetzt an Chemnitz gedacht, da müsste doch auch was gehen. Und ich habe den Namen Marburg nicht gehört.
Ja, die Blister Marburg ist im Moment für uns nicht erreichbar. Ich weiß nicht, ob da großartig gespielt wird. Ich habe keine Vorstellung, ich weiß es nicht.
Wenn Sie Geld in die Hand genommen hätten und gewettet hätten auf die Siegermannschaft, wer wird's denn werden?
Heute, das ist völlig offen.
Können denn normalsichtige Menschen ebenso mitspielen?
Ja, man kann. Wir haben zum Beispiel in München begeisterte Spieler, die sehen sind. In Deutschland dürfen sehende Spieler einer pro Mannschaft mitspielen, die ganze Zeit über eben Dunkelbrille tragen müssen während des Spiels. Es gibt sie und sie spielen auch gut, auch in anderen Mannschaften. St. Pauli hatte einen, der ist leider jetzt nicht mehr in St. Pauli.
Eine Schiedsrichterin hatte eben bei jemandem vor dem Spiel noch einen Augentest gemacht. Hand vor die Nase, wenn er zuckt, sieht er noch was. Man sagt, ein Spiel wie Tischball, Showdown ist inklusiv. Normalsichtige unter der Augenbinde könnten allerdings oft mit blinden Spielern nicht richtig mithalten. Wie inklusiv ist denn Torball?
Ich sagte schon, wir haben auch sehende Spieler dabei. Andererseits, ich persönlich vertrete die Meinung, es gibt Spiele, wo ich der Ansicht bin, dass sie für Menschen ausgedacht wurden, gemacht wurden, die eben Einschränkungen haben. Und ich halte es für sinniger, einen Blinden oder Sehbehinderten, der nicht so leistungsstark ist wie ein Sehender, spielen zu lassen und seine Sportart betreiben zu können, als einen sehenden Hochleistungssportler da reinzusetzen, der einen fürchterlichen Wurf hat und deswegen auch natürlich eingesetzt wird, weil seine Mannschaft gewinnen soll und will. Für mich persönlich geht es hier bei den Spielen mehr ums Spielen selbst, als um mit aller Macht zu gewinnen und Meister zu werden.
Was ist das Herausfordernde und bringt den Spaß beim Torball?
Einfach der mannschaftliche Zusammenhalt auch. Ich erlebe das ja immer wieder. Es sind tolle Menschen, die da spielen. Man kann mit ihnen viel, viel erleben, viel Spaß erleben. Ich habe eigentlich meiner ganzen Laufbahn, und ich mache das seit Jahrzehnten, noch nicht einen Spieler erlebt, eine Spielerin erlebt, die irgendwie bissig oder unangenehm war. Die sind alle freundlich gewesen. Einmal im Jahr hat mich meine Truppe hier immer verpflichtet, dass ich selber spielen muss. Ich tue es nicht gerne. Ich habe gerade eine Knieoperation hinter mir und bin im Moment völlig raus. Da kann ich gar nicht spielen. Und die lachen dann immer, wenn ich dann alles verkehrt mache, was ich im Spiel abpfeife. Nein, ich kann gut sehen. Ich habe gerade wieder mal durch meine Augenoperation volle Sehfähigkeit. Das läuft alles. Sonst könnte ich auch nicht Schiedsrichten. Ich muss das ja sehen. 6 Leute dürfen überhaupt eine Mannschaft bilden. Dann kann ausgewechselt werden. Hier sind noch dann Mitreisende in Gänsefüßchen, interessierte Begleiter. Das finde ich auch ganz schön, wenn wir dann Menschen erleben, die Interesse am Spiel oder an den Menschen, die spielen, haben und deswegen mitkommen.
Die Mannschaft aus St. Pauli hat eine junge Spielerin aus der Ukraine. Ihre Mutter begleitet sie. Wie offen sind Sie für Menschen aus anderen Ländern und Kulturen?
Ja, wir haben in unserer Mannschaft Langenhagen 2 auch einen Ukrainer, der ist vor 1,5 Jahren hier nach Hannover gekommen als Geflüchteter. Der spielt bei uns mit, seit Langem. Er ist erst von einer Begleitung gebracht worden, nun kommt er alleine. Ist jetzt auch in den Verein mit reingekommen, eingetreten, offiziell. Und wir haben auch andere Leute hier gehabt, die gespielt haben. Also wer spielen will, ich sage das vorhin ganz laut und deutlich gesagt, das ist meine Überzeugung, wer spielen will, wer spielen kann, soll spielen kommen. Das ist das Motto, mit dem wir arbeiten hier.
Der Vorsitzende der BSG Langenhagen, Martin Beck. Mehr Infos zum Torball erhalten Sie bei der Behindertensportgemeinschaft Langenhagen e.V. Hilfsweg 14 in 30851 Langenhagen bei Hannover. E-Mail kontakt@bsg-langenhagen.de. Telefon Hannover 0511 73 82 94. Infos erhalten Sie natürlich genauso gut beim Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen BVN und seinen Regionen bei Ihnen vor Ort.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Die aktuelle Gemeinsam, Zeitschrift des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen, Ausgabe 1 2024 ist draußen. Diese können Sie lesen oder hören, denn die Gemeinsam gibt es in Schwarzschrift, Breischrift und im Daisy-Format zum Abspielen auf Daisy-Playern. In dieser Ausgabe im Gespräch Niedersachsens neue Beauftragte für Menschen mit Behinderungen, Annetraut Grote. Die rollstuhlfahrende Juristin im neuen Job spricht mit ihrer Gemeinsam über Herausforderung und Herzensanliegen. Weiter lesen Sie etwas zu einem interessanten Kurs über 5 Tage. Technik, Breitschrift und lebenspraktische Fähigkeiten. Der Kurs der Region Leine-Weser und Südost richtet sich an Neuerblindete und läuft alljährlich im Herbst. Im Herbst fand auch eine Eltern-Kind-Zeit bei Celle statt. Eltern seheingeschränkter Kinder und ihr Nachwuchs erlebten ein spannendes Wochenende. Mehr dazu in der Gemeinsam. Die Gemeinsam stellt auch die neue Geschäftsführerin des Deutschen Taubblindenwerkes vor, sowie die neue Präsidentin der Europäischen Blinden. Union. Sie bringt Nachrichten aus den Regionen des BVN, beglückwünscht zu 65 Jahren Gandersheimer Domfestspielen, seit einigen Jahren auch mit Audiodeskription, wirft einen Ausblick auf das Louis Braille Festival vom 3. bis 5. Mai, informiert zur Europawahl am 9. Juni und wie Blinde wählen können und erfreut sie mit einem Gedicht wie einem Buchtipp der Norddeutschen Hörbücherei. Dazu gibt's natürlich auch Sportnachrichten. Die neue Gemeinsam, Zeitschrift des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen, ist ab sofort beim BVN erhältlich und für Mitglieder kostenlos.
Für heute danken wir Ihnen fürs Zuhören und für Ihr Interesse an Ihrem BVN Radio. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ihre Christiane Ostermeier. Das BVN Radio hören Sie monatlich kostenlos per Abo über das Internet. Interessenten an der Daisy-Ausgabe wenden sich bitte an den BVN Kühnsstraße 18 in 30559 Hannover. Alle Infos zu Ihrem BVN-Radio erhalten Sie auch auf der Internetseite des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen unter www.blindenverband.org. Wir freuen uns über Fragen und Anregungen an podcast@blindenverband.org.
Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen, das BVN-Radio.